freue mich sehr, dass ich heute wieder bei euch sein darf. In Beziehungen zwischen Mann und Frau, da kann man so richtig viel falsch machen. Wer von euch ist verheiratet? Herzlichen Glückwunsch. Es ist schön, verheiratet zu sein. Wenn du ein fehlerfreies Leben führen willst, heirate nie. Aber es ist ja gut, Fehler zu machen, sich auch mal in Probleme rein zu manövrieren, dann man wächst. Ich wäre heute nicht der Mann, wenn ich nie meine Frau hätte, die ich jetzt bin. Als Mann bin ich zum Beispiel lösungsorientiert. Wann immer ein Problem auftaucht, kram ich in mir nach einer Lösung und dann bringe ich die nach vorn. Und so habe ich das auch in meiner Ehe anfangs gemacht. Meine Frau, die kam mit einem Problem zu mir. Ich habe kurz nachgedacht, dann habe ich ihr meine Lösung präsentiert. Und jetzt erwarte ich natürlich, dass meine Frau mir um den Hals fällt und sagt, Frank, du bist mein Held, was würde ich denn ohne dich machen? Stattdessen ist er aufgestanden, völlig enttäuscht, ist zur Tür gegangen und ehe sie die Tür zugeknallt hat, hat sie gesagt, ich wusste, dass du mich überhaupt gar nicht verstehst. Ich dachte, ich hab zugehört, ich habe nicht mal reingeredet, ich habe zugehört. Und ich habe gut nachgedacht und ich habe eine Lösung, die ist wirklich logisch. Aber das hat sie nicht mehr gehört, die Tür war ja zu. Was habe ich falsch gemacht? Es hat eine Weile gedauert, bis ich Folgendes kapiert habe. Wenn eine Frau, also jedenfalls die meisten, ich will keine Frau zu nahe treten, das habe ich jetzt so gelernt und mir hat es jedenfalls geholfen. Wenn eine Frau ihr Mann ihr Herz ausschüttet, will sie als erstes keinen Ratschlag, keine Lösung. Sie will einfach einen Zuhörer, Trost, Mitleid, eine Umarmung, Liebe und so weiter und so fort. Ja, von dem Psychologen Reinhold Rute habe ich dann mal den Satz gelernt, auch Ratschläge sind Schläge. Nach dem Satz habe ich verstanden, warum meine Frau dann immer so verletzt war. Warum sage ich das? Die Dinge, über die ich mit euch heute Abend sprechen will, das sind Ratschläge. Das sind Ratschläge aus der Bibel, kommen nicht von mir, ne? Aber trotzdem. Und meine Befürchtung ist, dass du die vielleicht nicht hören kannst. Dass du sagst, Frank, wenn du die Schwere meiner Situation wüsstest, würdest du nicht über so eine Ratschläge reden. Die Angst, dass du dich falsch verstanden oder nicht verstanden fühlst in der Schwere deiner Situation. Weil dir vielleicht die Ratschläge zu oberflächlich wirken für das, was dich gerade bewegt. Ich rede trotzdem davon, warum, weil wir uns heute einmal nur die praktische Seite angucken. Das sind vier Dinge aus der Bibel, vier Ratschläge, die jetzt so vom Hören nicht ganz so tief gehen, aber mit denen du in die Tiefe gehen kannst für dich, mit Jesus. Und natürlich kannst du auch nach der Veranstaltung zu den Mitarbeitern kommen für Seelsorge und dort schon in die Tiefe gehen, auch das ist möglich. Aber jetzt mal zum Thema. Es handelt sich um vier Tipps, die der Jakobus gibt am Ende seines Briefes. Da geht es darum, wie wir Christen mit Leid umgehen, mit Glück, mit Krankheit und mit Sünde. Wir fangen vorne an. Zum Leid sagt der Jakobus schlicht und ergreifend, wer von euch Christen Schweres zu ertragen hat, soll beten. Jetzt denkst du vielleicht, ach, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Sollst du mal Bibel lesen, steht's drin. Wir Christen, wir kennen ja auch beides, wir kennen Freude und Leid. Der Friedrich Nietzsche hat mal über Christen gespottet. Erlöster müssten sie mir aussehen, die Christen, damit ich an ihrem Gott glaube. Kann schon sein, aber auch wir Christen sind nicht unbedingt immer Helden. Wir erfahren auch belastende Situationen, die uns menschlich gesehen an den Rand bringen, wo wir kaum noch aus- und einwissen. Und für solche Situationen gibt der Jakobus die Antwort, wer von euch Schweres zu ertragen hat, der bete. Dieses Schwere, das Wort, was da im Urtext steht, in der Bibel, das meint jetzt nicht nur Krankheiten und Todesfälle oder Arbeitslosigkeit oder Ehekrisen, das meint alles, was sich als Schweres auf deine Seele legt, alles, was dich bedrückt, alles, was bedrückend und schwer kommt. Was ist denn die Alternative, wenn dich etwas bedrückt, zum Beispiel eine verletzende Bemerkung deines Arbeitskollegen oder des Ehepartners oder in der Schule. Wenn dich das verletzt, du hast entweder die Chance, dass du es in dich hineinfrisst. Und dann erntest du irgendwann Bitterkeit. Die andere Lösung oder das andere Extrem ist, dass du einfach mal explodierst und das, was dich gerade getroffen hat, in doppelter Geschwindigkeit zurückschickst. Und dann kracht es mal kurz, das wird schon wieder. Ne? Und der Jakobus sagt, wenn dich was Schweres trifft, was Belastendes, bete. Erster Tipp, sobald dich etwas Belastendes oder Verletzendes trifft, rede mit Jesus drüber. Die Devise heißt, erst beten, dann denken. Das ist das Erste heute. Erst beten, dann denken. Mach dir nicht erst beleidigte oder sorgenvolle Gedanken. Rede erst mit Jesus drüber. Wir Christen, wir beten, ne? Wir beten, wenn uns selber nichts mehr einfällt. Wir denken. Und dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir, das berühmteste Wort unter Christen, noch beten. Ne? Wir sind durch mit allem, jetzt müssen wir noch beten. Erst beten, dann denken. Du bekommst die Nachricht, das ist erstmal einfach aus dem Alltag ein Beispiel, du bekommst die Nachricht, dass die Reparatur deines Autos 4.000 Euro kostet. Denk bitte nicht über dein Konto nach. Erst beten, dann denken. Jesus, die Reparatur deines Autos ist ganz schön teuer. Dann denkst du denn, das Auto gehört dir? Also, wenn du Christ bist und du hast Jesus dein Leben anvertraut, hast du kein Auto mehr, du fährst mit seinem Auto. Das ist schön, ne? Also nicht erst denken, wie soll ich denn das bezahlen? Das ist doch sein Auto. Jesus, auf deinem Konto ist nicht so viel Geld, wie die Werkstatt will. Es ist ja auch sein Konto. Nicht nur, wenn es die roten Zahlen sind, ist es sein Konto. Ne? Auch im Plus, ist seins. Erst beten, dann denken. Ich muss nochmal an die Ehepartner, ne? An die Verheirateten. Wenn dein Ehepartner dich wieder verletzt hat, oder du meinst jedenfalls, er hat dich verletzt. Denke nicht erst drüber nach, dass es dich verletzt gerade. Oder denk auch nicht drüber nach, was du als erstes erwidern könntest. Damit du so, rede mit Jesus drüber. Jesus, du hast mir den gegeben. Kannst du so anfangen, das Beten hilft. Jesus, wie wird's denn du jetzt? Weißt du, was der Sinn alles Betens ist? Zu erfahren, Jesus, wie kann dein wunderschöner Name, wie kannst du jetzt in diesem Moment verherrlicht werden? Erst beten, dann denken. Jesus, wie willst du dich jetzt verherrlichen? Ich glaube, das geht gar nicht bei so einem Ehepartner. Und dann wird Jesus sagen, doch, ich habe da schon eine Ehe. Jesus, wie willst du dich jetzt verherrlichen? Leidet jemand, erlebt jemand etwas Belastendes? Jakobus sagt schlicht und ergreifend, bete. Mehr werde ich nicht dazu sagen, weil wir Christen, wir beten ja, ne? Leider manchmal ein bisschen zu spät. Erst beten, dann denken. Und wenn du jetzt noch fragst, wie kann man das lernen? Ich weiß, die Antwort wird vielleicht dich nicht befriedigen, aber du kannst es nur lernen durch Beten. Indem du mit Jesus redest, auch in den Momenten, wo dich gerade nichts Belastendes trifft. Es geht um dieses Gottesbewusstsein, dass Gott da ist, dass er jeden Moment da ist und dass es, als Christ ist es viel natürlicher, mit Gott über die Sachen sofort zu reden, als überhaupt mit einem Menschen. Wir sind bloß so weit in dieser Welt drin, dass es für uns das Natürlichere ist, erst alles Menschliche abzuklappern und dann mit Gott zu reden. Aber das, wozu wir eigentlich geschaffen sind, ist das Nächste, dass Gott erst uns das Nächste ist, in unserem Herzen erst da, erst mit ihm zu sprechen und dann zu sagen, was hältst du davon? Oder wir reden so und dann erst beten, dann denken. Zum zweiten Thema, zum Glück, sagt Jakobus, auch wieder kurz und knapp, wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Man sagt ja, die Not lehrt beten. Und ich merke, Glück lässt uns das Beten vergessen. Wenn alles gut läuft, dann läuft Jesus nur noch hinterher, dann muss Jesus uns nachfolgen. War eigentlich andersrum gedacht. Der Jakobus sagt, wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Ich bin Musiker und ich mache auch manchmal so Lobpreisseminare und hier und da in Gemeinden treffe ich Leute, die sagen mir, dass sie mit Musik nichts anfangen können. Überhaupt gar nichts. Sie ertragen das, wenn halt Musik gemacht wird. Ich kann das nicht verstehen, ich nehme das so hin. Ist so. Wenn es dir ähnlich geht, nicht denken, dass der Bibelvers dich jetzt nicht trifft. weil da Loblieder drin vorkommen, dann sage ich zu dir, wenn du glücklich bist, dann lobe Gott, egal wie du das machst. Ob mit Liedern oder wie auch immer, lobe Gott. Wenn ich zurückdenke, wie ich als Christ aufgewachsen bin und wie ich beten gelernt habe, da habe ich beten gelernt in einer Art und Weise, dass man sagt, danke Gott und bitte. Und das ist nicht schwer. Es dreht sich alles um Dinge. Gute Dinge, die ich erfahren habe und um Dinge, die ich gerne noch erfahren wollte. Um einem Menschen zu danken oder ihn um etwas zu bitten, muss ich ihn nicht unbedingt tief kennen, muss ich ihn nicht von Herzen kennen. Es reicht, dass ich weiß, der hat ein Moped und das will ich mal ausleihen, also bitte ich ihn drum. Oder der hat mir gerade ein Eis ausgegeben, sage ich danke dafür. Da muss ich ihn dazu nicht kennen, kann ich danke und bitte sagen. Beim Loben, da geht es aber um mehr als um eine Leistung, es geht um eine Eigenschaft. Wenn du einen Menschen wirklich loben willst, dann musst du ihn kennen. Du musst herausfinden, welche Eigenschaften lobenswert an dieser Person sind. Und ich muss dann sagen, ich kannte Gott nicht wirklich, obwohl ich wusste, er hat mich lieb, er hat meine Sünde vergeben, wie du es vorhin gesagt hast, Manu. Und ich kannte Gott nicht und deswegen konnte ich ihn nicht loben. Ich konnte Danke und Bitte sagen, aber mehr kam nicht. Ich war viele Jahre bei einem Jugendcamp im Sommer dabei und bevor dann so gegen 16 Uhr die Teenies kamen, gab es immer einen Mitarbeitergottesdienst um so 13, 30, 14 Uhr. Und der Pastor, der das geleitet hat, der hat die Gebetszeit immer gleich gestaltet. Die ersten 10 Minuten hat er gesagt, und da loben wir Gott. Aber wir haben keine Lieder gesungen. Also die Lobpreiszeit war schon vorbei und dann hatten wir noch Gebetszeiten, da loben wir auch noch Gott. Und er sagte, und erst dann, wenn ich das Zeichen gebe, dann wollen wir Gott bitten. Und wir haben uns in dieser Mitarbeitergruppe, wir haben das gar nicht diese 5 oder 10 Minuten ausgehalten. Spätestens nach 2 Minuten oder so kamen dann solche Gebete wie, Jesus, wir danken dir, dass du für viele Bekehrungen sorgen wirst. Wir sind ja nicht blöd, ne? Das heißt nichts anderes als, Jesus, schenk viele Bekehrungen, das ist auch eine Bitte. Aber wir formulieren das als Dank, weil, naja. Und damals habe ich bei mir und anderen gemerkt, uns fehlen die Worte, Gott zu loben. Das war in meiner Ehe anfangs auch so. Im Erzgebirge wächst man ja so auf, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und ich wusste auch nicht wirklich, wie Loben geht. Und ich musste das lernen. Wenn du in deiner Ehe nur noch mit Danke und Bitte redest, dann seid ihr in Gefahr. Dann ist eure Ehe in Gefahr, denn dann hast du aufgehört, deinen Partner kennenzulernen. War so, meine Frau und ich machen ab und zu ein bisschen Ehe-TÜV, fahren mal zu einer Freizeit für Verliebte, Verlobte, Verheiratete und so weiter und so fort. Und haben es erlebt, dass die Mitarbeiter so Mann und Frau auseinandergeschickt haben und das sollte jeder mal aufschreiben, was er am anderen schätzt. Und jetzt nicht so Sachen wie, danke, dass du meine Wäsche wäschst, ist auch schön, ne? Aber so an, was du an der Person schätzt, an der Person, ganz unabhängig, was die Person leistet. Und dann sollten wir zusammenkommen und dann uns das sagen. Man durfte sogar ablesen. Auch da war nicht schlimm, ne? Mann in Wort, eine Frau in Wörterbuch, das war ein bisschen unterschiedlich lang. Aber was passierte, es flossen Tränen. Weil in manchen Ehen seit Jahren das erste Mal wieder ein Lob ausgetauscht wurde, das auf das Herz der Person gezielt war. Das auf die Person, ohne die ganzen Leistungen, die Person tut, sondern wo es um die Person ging. Und von dieser Dimension spricht der Jakobus. Es braucht Dank gegenüber Gott. Es braucht Fürbitte, bitte viel mehr. Braucht es, ja. Aber du sollst nicht nur wissen, was Gott zu bieten hat, um ihm danken zu können oder ihm Bitte sagen zu können, sondern du bist eingeladen, sein Herz zu kennen, seinen wunderschönen Charakter, sein Wesen. Und dann wirst du ins Loben kommen. Jakobus sagt, wer von euch glücklich ist, soll Gott loben. Es meint eben nicht nur Danke und Bitte, sondern sich an Gott freuen, dass Gott ist, wie er ist. Und dass sich das nicht verändert, egal was du erlebst. Praktischer Tipp, wenn du jetzt nächste Woche Bibel liest, lies mit dem Fokus, Jesus, wie bist du? Wir lesen ja ganz schnell auch Bibel, was soll ich heute richtig machen? Ist auch gut, wir haben viel, was wir dort lernen. Ne? Aber wir lesen, was soll ich heute alles richtig machen, was darf ich auf keinen Fall machen? Ich bitte dich, aber lies auch mit dem Fokus, Jesus, wie lerne ich dich kennen? Denn wenn du sein Herz kennst, wirst du automatisch das tun, was sein Herz ehrt und was sein Herz liebt. Lass das dein Fokus sein. Und wenn er zusammenkommt zum Beten, dann kannst du auch so machen, dass du sagst, wir nehmen uns eine Zeit der Stille am Anfang und wir warten erstmal ein paar Minuten, dass Gott uns ein Lob für ihn aufs Herz legt. Dass Gott uns was aufs Herz legt, womit wir ihn loben können. Und dann fangt an, das, was Gott euch zeigt, aufs Herz, was er euch aufs Herz legt, auszutauschen und ihn damit zu loben. Sei es eine Bibelstelle oder was auch immer. Zweiter Tipp war das. Wer von euch glücklich ist, soll Gott loben. Das dritte, das wahrscheinlich das bekannteste aus dem Jakobusbrief. Nach der allgemeinen Aufforderung zu beten, greift Jakobus dann als nächstes einen speziellen Fall heraus. Er sagt, Krankheit, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten, der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Bei diesem Salben mit Öl geht es ja nicht um was Mythisches oder Magisches. Nicht, dass du denkst, wenn du jetzt gebetet hast, gebetet und es hat noch nichts gewirkt, jetzt musst du noch das Öl rausholen und dann wirkt es. Also es gibt keine automatische Ölwirkung. Die einzige automatische Ölwirkung, du hast in deinem Getriebe vom Auto oder so. Aber jetzt nicht beim Salbungsöl. Gott kann mit Öl heilen, ohne Öl heilen. Es geht nicht um was Magisches. Nicht ein Trick oder ein Kniff, wo du sagst, oh, hätte ich das 10 Jahre eher gewusst, Mensch, da wären schon 20.000 mehr geheilt. Darum geht es nicht. Wir können mit dieser Salbung mit Öl Gott nicht zum Handeln zwingen. Gott ist und bleibt souverän in dem, was er tut. Auch hier geht es wieder nur um das eine, um die Beziehung seiner Kinder zu ihm, zu Gott und untereinander. Und Gott sagt, kommt zusammen als meine Kinder, als Christen, als Geschwister. Steht im Vertrauen auf mich zusammen, füreinander, tragt einander, sucht meine Nähe und ich werde handeln. Und Gott verspricht, dem Kranken aufzuhelfen. Jetzt kannst du ja vielleicht sagen, ich habe keine Heilung erlebt. Es ist schön, dass sie das vorhin erzählt haben. Die haben ein Jahr, anderthalbes oder so für das Kind gebetet, jetzt nochmal gefastet und dann Heilung erfahren. Ich bete schon seit 10 Jahren, habe es nicht erfahren. Habe ich dann zu wenig geglaubt und bin deswegen nicht geheilt? Die Frage, die höre ich öfters. Und ich finde diese Frage, ich kann die Frage gut verstehen, aber ich finde sie nicht zielführend. Na klar, natürlich glaubst du zu wenig. Aber hallo, noch. Ich auch. Jesus hat das seinen Jüngern immer wieder gesagt. Ihr Kleingläubigen, habt ihr denn gar keinen Glauben? Jesus hat seine Freunde nie für Fehler kritisiert. Wir Christen, wir kritisieren uns untereinander immer für Fehler und was man alles falsch machen kann. Hat Jesus nie gemacht. Wenn, da muss man im Neuen Testament daraufhin lesen, wenn Jesus seine Jünger kritisiert hat, dann immer nur für mangelndes Vertrauen. Für Kleinglauben, für Unglauben. Das war das Einzige, wo er gesagt hat, Mensch, Leute, was ist denn los? Gibt es so eine schöne Situation, fährt Jesus mit seinen Freunden über den See Genezareth und spricht über den Sauerteig der Pharisäer. Und da kommen die Jünger auf den Trichter und denken, ah, jetzt sagt er uns von hinten durch die Brust ins Auge, wir haben vergessen, Brot zu kaufen. Also darauf musst du erstmal kommen in dieser Situation. Und Jesus greift sich da auch an den Kopf und sagt, kapiert ihr denn immer noch nichts? Sagt, wie hartherzig seid ihr denn? Und sagt so, habt ihr überhaupt gar keinen Glauben? Uiuiuiui. Denk bitte nicht, dass dein Glaube schon am obersten Limit angekommen ist. Da geht noch mehr. Auch bei mir. Ich bin einer von euch. Ich stehe nicht hier, weil ich sage, ich bin ganz oben. Ich weiß, wo du mal landen kannst. Ha, so ist es nicht. Denk nicht, dass dein Glaube schon am obersten Limit angekommen ist. Und ich bitte, ich stehe mit der gleichen Erwartung vor Jesus wie die Jünger damals. Die haben gesagt, stärke uns den Glauben. Und du kannst ausgehen davon, dass Jesus das tut. Und dennoch ist diese Frage dann nicht zielführend. Na, habe ich denn zu wenig geglaubt und bin ich deswegen nicht geheilt? Die Frage, die bewirkt ja meistens nur eins. Die bewirkt ein schlechtes Gewissen. Sowas, bin ich jetzt kein guter Christ oder bin ich ein Christ zweiter Klasse? Die anderen heilt er, die hat er vielleicht mehr lieb und mich weniger. Wisst ihr, wenn ich für mich um Heilung bete, ich bleibe jetzt mal bei mir und ich stelle keine körperliche Heilung fest, dann mache ich Folgendes. Ich pflege meine Beziehung zu Jesus weiter. Und ich übe mich weiterhin im Glauben, dass Jesus Christus mich heilen will. Und ich glaube, dass er meine Gebete erhört. Und wenn in meinen Gedanken was kommt, wie er will, vielleicht erhört er dein Gebet nicht, schicke ich den Gedanken weg. Ich glaube, dass er meine Gebete erhört. Punkt. Und ich frage Jesus auch weiter, gibt es Dinge, die die Heilung hindern? Ich habe ihren Namen vergessen vom Geburtstagskind. Die Esther hat das erzählt. Ne? Ihr habt in eurem Leben aufgeräumt. Guckt, gibt es Dinge, die Jesus nicht gefallen? Alles raus damit. Und dann frage ich Jesus, gibt es Dinge, die diese Heilung hindern? Und wenn dazu irgendwann nichts mehr Neues kommt, dann bleibe ich mutig dran und sage, Jesus, stärke meinen Glauben. Und das macht er. Er stärkt meinen Glauben, mein Vertrauen zu ihm. Das tut er dann auf zwei Arten. Je nachdem, erstens, er stärkt mich, damit ich an ihm festhalte, obwohl ich jetzt noch keine Heilung sehe. Nicht nur der hat Glauben, der Heilung erlebt, sondern auch der hat Glauben, der in einem Moment, wo er in einer Zeit, wo er die Heilung noch nicht sieht, an Jesus festhält. Und sagt, ich werde sehen, wie du hilfst. Der nicht verbittert, der sich nicht als Christ zweiter Klasse vorkommt. Das ist die eine Glaubensstärkung. Von der spricht der Jakobus hier in diesem Text konkret. Der sagt nicht, dass das Gebet den Kranken körperlich heilt. Er sagt, das Gebet wird den Kranken aufrichten, retten. Und das kann körperliche Heilung bedeuten. Es kann aber auch erstmal eine geistliche Wiederherstellung bedeuten. Dass die Beziehung zu Gott heil und gestärkt wird. Und der Körper bleibt wohl noch unheil im Moment. Sonst wäre es wieder so ein Mechanismus, wo wir Gott in der Hand haben und in die Tasche stecken und sagen, Gott muss doch eh machen, was wir wollen. Aber Gott geht es nicht nur darum, dass wir aktiv sind, irgendwas machen können, sondern dass wir an seinem Herzen sind. Und manchmal erlebe ich dann die Glaubensstärkung darin, dass ich Heilung erfahre. Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit Daniel, mit dem ich als Musiker unterwegs bin, Daniel Schäufler, wie oft ich mit ihm schon um Heilung gebetet habe. Wenn wir zu Konzerten unterwegs sind und im Hals kratzt, ich war mal lange Zeit stimmkrank und Ärzte hatten mir verboten, überhaupt einen abgeraten, einen Sprechberuf zu erlernen. Und dann hat Jesus das irgendwann geheilt, großartig am 13.01.2008. Und aber trotzdem danach, wenn es gekratzt hat im Hals, hatte ich immer so Angst, kann ich jetzt vielleicht nicht singen? Es klingt dann komisch, wenn es so kratzt und Stimme wegrutscht und so. Und dann, wie oft bin ich zu Daniel, habe gesagt, Daniel, wir müssen beten. Und wisst ihr, was Daniel dann manchmal betet? Betet er nicht um Heilung. Der Sack. Da betet er manchmal, Jesus, schenke Frank den Glauben, dass du ihn bereits geheilt hast. Weil er nämlich genau weiß, dass mein Herz voll Zweifel ist. Jesus, schenke Frank Glauben. Der weiß, dass mein Herz voller Zweifel ist. In meinem Herzen male ich mir schon aus, wie schlecht ich heute Abend im Konzert singen werde. Ist das Glauben, dass ich mir ausmale, wie schlimm es wird? In meinen Gedanken, CD-Produktion, es kratzt, Kältung, alle Runden. In meinen Gedanken gucke ich schon im Terminkalender durch, wo wir die CD-Produktion hin verschieben könnten, in eine Zeit, wo ich dann wieder gesund bin. Ist das Glauben? Nicht der Zweifel bekommt was, sondern der Glauben. Und Daniel weiß das und deswegen betet er so frech und sagt, Herr, schenk ihm Glauben. Weil das ist das Problem. Aber wisst ihr, wenn es mir dann so geht und wenn Daniel dann so frech für mich betet, dann mache ich mir kein schlechtes Gewissen. Und ich fühle mich auch nicht als Christ zweiter Klasse, sondern ich lasse mich durch Daniel und durch Gottes Geist korrigieren und suche wieder die Nähe von Jesus. Bringt Zeit mit ihm, Zeiten, der es vordergründig gar nicht um diese Heilung geht, sondern wo es um Jesus geht, in der ich einfach mit ihm zusammen bin. Ich persönlich sitze bei mir da meistens auf der rechten Seite meines kleinen grünen Zweisitzers sowas. Das haben mir meine Eltern noch gekauft, da war ich 15 Jahre oder wie alt. Stand erst in meinem Kinderzimmer, jetzt steht es bei mir, die rechte Seite. Jetzt hat mein Vater mir noch eine Gebetsbank gebaut, da hocke ich mich auf diese Gebetsbank, das ist seit neuestem mein Platz. Was ist dein Platz mit Jesus? Was ist dein Platz mit Jesus, wo du seine Nähe suchst? Freund von mir geht in die neue Stadt, geht einen Kaffee trinken. Was ist dein Platz? Manchmal stelle ich sogar, wenn ich auf dem Sofa sitze, den Schreibtischstuhl von mir noch gegenüber. Weil Jesus muss ja auch irgendwo sitzen. Jesus, ich will dich noch besser kennenlernen, damit mein Vertrauen auf dich weiter wächst. Und wenn das Ziel dieses Wachsens des Vertrauens dann Heilung ist, dann freue ich mich sehr. Und wenn die Heilung noch auf sich warten lässt, dann bleibe ich dran. Ich weiß, es ist so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite vertraue ich, Jesus, du erhörst mein Gebet. Und auf der anderen Seite will ich nicht enttäuscht sein, wenn Jesus es anders macht. Weil wir ihn kennen, was die Maria Brian gesagt hat. Ich mache dir Mut, verbring immer wieder Zeit mit Jesus. Bitte ihn, dass er dabei deinen Glauben stärkt und erwarte alles von ihm. Und mach Gott keinen Vorwurf, wenn er deine Erwartungen anders erfüllt als gedacht. Und wenn du so Zeit mit Jesus verbringst, wenn du Jesus die Frage stellst, gibt es Dinge, die die Heilung hindern, dann kann es sein, dass Jesus dir dann die Augen öffnet für Dinge, wie die Esther das vorhin schon gesagt hat, für Sünde in deinem Leben. Und da kommt dann jetzt der letzte Tipp. Für heute der vierte Tipp von dem Jakobus, der heißt, bekennt eure Sünden, bekennt sie euch gegenseitig. Wenn ich bin zu 50% angestellt in meiner Gemeinde in Dresden, wenn ich da gefragt werde, könntest du für mich beten, bin krank und so, dann hole ich mir noch einen Gemeindeleiter dazu. Und die Zeit beginnt immer damit, dass wir Sündenbekenntnis beginnen. Sagen, wir bekennen Sünden voreinander und wenn jemand sagt, das ist mir nichts, dann machen wir Mut, dann bekenn das in deinem Herzen. Aber wir bekennen jetzt, bevor wir anfangen zu beten, bekennen wir Sünde. Und da geht auch manchmal schon vorneweg eine Mail rum, morgen, wenn wir zusammenkommen, wird das sein. Prüft euer Herz, damit du auch was zu bekennen hast. Nee, aber wisst ihr, wir können doch Gott nicht auf der einen Seite um Heilung bitten und auf der anderen Seite an Dingen festhalten, wo wir wissen, es entehrt ihn. In der gesamten Bibel besteht ein Zusammenhang zwischen deinem geistlichen Befinden und deinem körperlichen Befinden. Wo Sünde in deinem Leben ist, muss raus. Und wie oft habe ich schon gehört, dass Leute sündiges Verhalten in ihrem Leben bereinigt haben und daraufhin Heilung erfahren haben. Will ich jetzt gar kein Beispiel groß erzählen, es gibt diesen Zusammenhang. Und deswegen sagt der Jakobus, wenn jemand Sünde getan hat, dann bekennt sie. Aber er sagt auch, wenn. Jesus hat auch mal klargestellt, Sünde ist nicht immer der Grund für Krankheit. Aber wo es Sünde ist, da können wir als Christen voreinander bekennen. Und das ist eigentlich was ganz Normales. Und ich sage bewusst eigentlich. Eigentlich ist es was ganz Normales, dass wir als Christen Sünde voreinander bekennen. Und ich will euch nichts vormachen. Auch ich weiß, wie schwer manchmal dieser Schritt fallen kann, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich will dir Sünde bekennen. Ich saß wieder mit Daniel im Auto, wir fuhren zu einem Konzert. In meinem Herzen habe ich noch was mit mir herumgeschleppt. Eine Sünde. Etwas, wo ich wusste, es gefällt Gott nicht. Ich habe es aber trotzdem getan. Und ich habe ihn um Vergebung gebeten, aber ich merkte, diese Last ist nicht weg. Es hat sich diese Freude nicht eingestellt, die ich brauche, um sein Diener sein zu können. Und ich wusste, was ich tun muss. Jakobus sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Und ich hatte die Wahl, will ich jetzt diese Last mit mir auf die Bühne schleppen und dann vor Jesus singen und ja, so eine Freiheit in Jesus und seine Liebe und ja. Und in meinem Herzen ist diese Last. Oder sage ich jetzt, Daniel, wir müssen ein bisschen reden und dann musst du für mich beten. Und dafür habe ich mich dann entschieden, sehr dankbar, dass wir so eine Beziehung haben zueinander. Und dann schütte ich das vor ihm aus. Und dann beten wir. Und dann spricht er mir Vergebung zu. Das ist der erste Auftrag, den Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung gegeben hat. hat ihn angepustet, angehaucht, den Geist Gottes, nehmt hin den Geist Gottes, wem ihr die Sünde erlasst, den ist sie erlassen, wem ihr sie behaltet, den ist sie behalten. Vor einiger Zeit habe ich in meiner Gemeinde in Dresden gepredigt, kurz vor Beginn des Gottesdienstes stand ich noch mit jemandem im Gemeindehaus rum. Es war kein Stress sozusagen, mal vor dem Gottesdienst, war noch eine Viertelstunde, wo ich nicht wusste, was mache ich jetzt. Und da war jemand, der hat noch eine Faltwand, so eine Tür, so ähnlich wie hier, auseinandergebaut. Und ich stand so ein bisschen in der Tür rum, habe ihm zugeguckt, ein bisschen gequatscht. Und wie ich da rumstand, sagte er zu mir, was denn? Hast du noch eine Sünde zu beichten, bevor du predigen gehst? Was würdest du denn denken in diesem Moment? Würdest du denken, was erlaubst du dir? Wisst ihr, was ich dachte? Wow, so muss das Reich Gottes sein, oder? Dass wir die Freiheit untereinander zu haben, wie geht's deinem Herzen? Wie stehst du zu Gott? Und dann konnte ich ihm sagen, mit einem Lachen auf dem Gesicht, nein, alles geklärt, kann losgehen. Ich bin wirklich deinetwegen hier. Vielleicht findest du das komisch, vielleicht denkst du jetzt gerade nach, dass du morgen früh, 4. Advent, zum Gottesdienst gehst und jemand sagt neben in der Kirchenbank neben mir zu dir, hast du noch eine Sünde zu beichten? Es ist das Natürlichste der Welt, dass wir als Christen voreinander offen leben, weil Gott weiß es doch sowieso. Und weil wir eine Familie sind und in einer Familie darf man so offen reden. Und deswegen finde ich so eine Frage nicht abstoßend, sondern freue mich darüber. So eine Nähe. Habt ihr in euren Hauskreisen diese Offenheit, Sünde voneinander zu bekennen? Ich weiß, das ist auch eine Persönlichkeitsgeschichte. Es gibt so Leute, die macht es nicht aus, für mehreren Leuten sowas. Und für anderen, die haben vielleicht nur eine Person, der sie es bekennen. Aber hast du diese eine Person, der du Schuld bekennen kannst, die dir Vergebung zusprichst? Hast du diese Person? Und ich meine jetzt nicht, für die eine Sünde habe ich die Person und für die andere Sünde habe ich die Person und für die nächste habe ich die Person, damit ja nicht ein Mensch ein volles Bild von mir hat, ne? Damit ja nicht ein Mensch weiß, was ich für ein Sauhund bin manchmal. Kann man ja auch gut machen. Ne? Verteilt man so ein bisschen, hat man so seine Beichtväter und Mütter. Hast du diese Person, wo du sagst, die kann mir Vergebung zusprechen, das ist, weil sie mich kennt, der habe ich Vertrauen. Und ich meine jetzt nicht, dass du für jedes und einfach zu denen hinrennen musst, aber es gibt diese Momente, wo du es öffentlich, der Geist leitet dich, weil du merkst, du kriegst es nicht los, es kommt die Last von deinem Herzen nicht runter, es kommt die Freude in dein Herz nicht rein. Und ich wünsche es euch, dass eure Hauskreise, eure Gemeinden, dass unsere Gemeinden das werden. Beichte es was Herrliches. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und das ist für mich die Voraussetzung, dass ich jemanden Sünde bekenne. Dass er glaubt, dass der Heilige Geist in ihm lebt und dass er den Auftrag von Jesus Christus gerne ausführt, diese Vergebung der Sünde zuzusprechen. Und das geht dann überall. Bei der Autofahrt, mit einem Freund, oder beim Putzen mit jemand anders oder in der Gemeinde. Wir haben unser Gemeindehaus gebaut in Dresden. Samstagvormittag gemeinsam mit unserem Pastor habe ich Schubkarren für Schubkarren dort rausgefahren. Und in meinem Herzen habe ich aber auch Schutt mit mir rumgeschleppt. Also habe ich mich überwunden. Ich habe ihn beiseite genommen, habe gesagt, ich brauche Vergebung. Haben uns neben den Schuttcontainer gestellt, ein bisschen aus dem Weg, damit die anderen auch noch ihren Schubkarren reinschütten konnten. Und dann habe ich diesen Schutt ihm erzählt und dann haben wir miteinander gebetet und er hat mir Vergebung zugesprochen und haben wir weitergearbeitet. Die Schubkarren, die waren immer noch so schwer wie vorneweg, aber mein Herz war leicht. Da war Freude drin und darum geht's. Was ich hier zu Sündenbekenntnis sage, das soll jetzt kein Gesetz sein, dass es dir schwer macht, sondern Jakobus sagt, dass es dir leicht wird. Das waren die 4 Tipps, die ich dir gerne weitergeben wollte heute Abend. Ich fasse nochmal zusammen. Belastet dich etwas, dann bete. Erst beten, dann denken. Wie lernst du das? Durch Beten. Bist du glücklich, dann lobe Gott. Der Tipp war, such beim Bibellesen nächste Woche nicht die nächste Handlungsanweisung Gottes für dich, sondern such sein Herz, sein Wesen, wie ist er? Was sagt die Bibel darüber raus, wie er ist? Das dritte war, wenn du krank bist, hol dir die Ältesten, lass dich salben, für dich beten, Gott wird dich aufrichten. Betet füreinander. Geht diesen Grad. 100% erwarten, Gott wird mein Gebet erhören, weil er sagt, wenn wir ihn bitten, wird er handeln. Und sei nicht enttäuscht, wenn es vielleicht anders kommt, sondern lerne ihn kennen. Und wenn du ihn kennst, wirst du sagen, du bist gut, Herr. Und das vierte ist, bekennt euch einander eure Sünden. Ist nicht gemeint in Form von so einem geistlichen Exhibitionismus. Es gibt auch Leute, die sind stolz auf die Sünden ihrer Vergangenheit und können gar nicht genug damit prahlen, was alles früher von schlimmen Finger waren und der Herr hat sie rausgeholt. Ne? Denkt man manchmal, es geht mehr ums Ansehen des Sünders als um Ansehen des Retters. Es geht nicht um so einen Exhibitionismus, sondern bekennen Demut, wo du schuldig geworden bist und empfang Vergebung, Befreiung. Lass dir es zusprechen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort so praktisch ist. Und ich danke dir, dass wir mit dir reden dürfen. Ich danke dir, dass dir nichts zu klein ist, was unser Leben beschäftigt. Und Herr, du siehst, wie sehr wir Kinder dieser Welt dennoch sind, wie sehr unser Denken in dieser Welt verstrickt ist, dass wir erst gerne über alles Mögliche nachdenken, bis uns nichts mehr einfällt und dann tun wir halt noch beten. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das Bewusstsein deiner Gegenwart in uns immer größer werden lässt, dass du uns führst und leitest in diese Nähe zu dir, dass dieses Bewusstsein immer mehr wächst. Dass es für uns das allererste ist, egal was Schweres auf uns zukommt, dieses Herr, wie willst du dich hier verherrlichen? Wie willst du dich groß machen in dieser Situation? Und Herr, wir bitten dich, leite uns, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen. Wir danken dir, dass du uns so viel Segen schenkst, dass wir gar nicht mit dem Dankesagen hinterherkommen. Aber Herr, wir wollen hinter allen deinem Segen dich kennenlernen, den Segnenden. Hinter aller Befreiung wollen wir den Befreier kennenlernen. Herr, wir wollen dich kennenlernen, wie du bist. Und Herr, erforsche unser Herz. Schau, ob unsere Hände rein sind. Herr, wir wollen das vor dir bekennen, was nicht dich ehrt. Und Herr, wir bitten dich, dass es nicht mehr was Beschämendes ist, dass man Sünde bekennt, sondern dass in unseren Gemeinden diese Kultur wächst immer mehr, dass wir einander Sünde bekennen. Und nicht um des Bekennens willen, sondern um dieses Zuspruchs willen, dieses Zuspruchs deiner Vergebung. Herr, dass wir merken, wie unsere Seelen heil werden und immer mehr merken auch, wie Körper geheilt werden. Herr, wir danken dir, dass du uns als dein Volk zusammengestellt hast, in diese Verantwortung füreinander vor dir. Danke dafür. Amen.